Eine, zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Kanye West. Kanye West. Kanye West. Kanye West.
Hey Mariella, bald ist Weihnachten.
Ja, Janine. Juhu.
Wirst du in die Kirche gehen?
Nee.
Ich war einmal in meinem ganzen Leben in der Christmette, in der katholischen. Ich bin evangelisch, aber jüngst aus der Kirche ausgetreten, ein Hoch auf mich, nachdem ich mal wieder gesehen habe, wie viel Kirchensteuer ich bezahle. Und da habe ich gedacht, mache ich nicht mehr. Egal, die Geschichte fing woanders an. Ich war einmal in der Kirche, bei der Christmette, in sichtbar schwanger, im Kölner Dom. Glaubst du, irgendeiner von diesen gläubigen Katholiken mit ihrer ganzen Nächstenliebe und dem ganzen Bums hätte mir mal einen Platz freigemacht?
Maria hat keine Herberge bekommen, warum solltest du einen Sitzplatz
Entschuldigung,
kriegen?
Ich war schwanger und zwar sichtbar schwanger und ich hatte zumindest auch gebundene Schuhe an und sah ansonsten auch aus, als hätte ich meine Dusche gesehen in den letzten Wochen. Einfach nicht. Und da habe ich auch gedacht, ihr seid doch wirklich ein verlogenes Pack. Da standen wirklich, ich stand da hinten mit meinem Kugelbauch, dann standen da noch so zwei, drei Öhmchen, weißt du, und da vorne
dann so jemand mit Krücken, der sich kaum darauf halten konnte, mit diesen Krücken, die man so unter dem Arm hat.
Ja, zitternde kleine Kinder, die seit Wochen nichts gegessen haben, ist völlig egal. Und dann sitzen da so eine ganze Reihe so geleckter Anfang 20-Jähriger mit ihrer Familie, die gerade vom Maschinenbaustudium aus
haben
Aachen.
Haben sie Pelzmäntel getragen? In meiner Vorstellung haben sie Pelzmäntel an.
Wirklich, ich war so pissig, hochgeklappter Polohemdkragen und ganz viel Gel in der Haare. Und schön danach aber, wenn die Bescherung vorbei ist, dann schön auf der Züppicher Straße gehen und vor meiner Haustür kotzen, weißt du? Das sind mir die Liebsten. Und da habe ich gedacht, ihr Katholiken mit eurer Bigotten, nee, das mache ich nicht mehr. Naja, ich war auf jeden Fall abgeturnt.
Der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich musste immer als Kind mit in die Kirche, also ich musste eh relativ häufig gehen, aber vor allen Dingen in die Weihnachtsmesse. Und dafür war ich aber dreimal beim Krippenspiel die Maria. Drei Krippenspiele, in denen ich mitgespielt habe. Und dreimal
Starring.
War ich die Maria.
Mariella Tripke as Mariah.
Ja, so war das auch ausgeschlagen.
Ja, nö, ich nicht. Ich wollte das aber auch nicht. Meine Eltern waren aber auch keine KirchgängerInnen. Meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch. Ich wurde evangelisch getauft und zwar als Racheakt meiner Eltern gegen die katholische Kirche, weil meine Eltern wollten damals kirchlich heiraten und die Katholiken haben es ihnen verboten. Bei den Protestanten hätten sie gedurft, weil meine Mutter einen anders Konfessionierten heiraten wollte. Dann haben die gesagt, das geht nicht, außer der kommt zu uns in den Club. Hat mein Vater gesagt, ihr seid ja wohl nicht mehr ganz frisch und dann war das vorbei.
Meine Eltern sind auch mixed-gläubig.
Mixed-gläubig?
Mixed-gläubig gewesen, getauft. Meine Mutter natürlich als Italienerin, ganz klar Katholikin.
Evangelisch natürlich. Mhm. Ganz
nee, wobei, und mein Vater war Protestant. Wobei meine Mutter wollte gerne mal sich umtaufen lassen. Und jetzt ist es aber so, dass ein ganz alter Freund meiner Eltern, mit dessen Kindern bin ich auch zusammen aufgewachsen, mag ich sehr gerne, der ist evangelischer Pfarrer. Und dann war der mit meinen Eltern, und ich war wahrscheinlich auch mit dabei, aber ich war klein und seinen Kindern und so, waren die in Süditalien bei meiner Familie, um die zu besuchen. Und dann war so eine Marienprozession und dann tragen die so eine Marienstatue durch die Straßen Süditaliens und dann ist meine Mutter da hinterher geeilt, betend und diese Figur anhimmelnd, dass der Pfarrer dann gesagt hat, auf gar keinen Fall kommst
Sorry.
Du in meine Kirche.
In meinem Club kannst du nicht mitspielen.
Aber tatsächlich wurde ich umgetauft.
Von protestantisch auf katholisch?
Nein, ich wurde katholisch getauft.
Ja.
Und dann war es aber immer so, dass wir immer, weil meine Mutter das da besser fand, in die evangelische Kirche gegangen sind. Jeden Sonntag. Und ich war 11 und habe halt gedacht, ich bin besonders schlau und sag halt, aber wenn ich gar nicht evangelisch bin, dann will ich auch nicht in die evangelische Kirche. Und mein längerfristiges Ziel war es eigentlich, nicht mit in die Kirche zu müssen. Und jetzt hatten wir aber diesen Pastorenfreund oder Pfarrerfreund normal. Das war ziemlich einfach und hat meine Mutter gedacht, okay, das Mädchen wird evangelisch werden. Und dann waren sich plötzlich alle einig, dass es mein großer Wunsch war, nicht sonntags auszuschlafen, sondern evangelisch zu werden.
Selbstverständlich.
Und zack, bumm, saß ich in diesem Konfirmandenunterricht, weil sich das altersmäßig angeboten hat.
Musstest du beides machen, Kommunion und Konfirmation?
Naja, musste, ist dann halt die Frage. Und da war ich nämlich dann wieder dabei, als es dann hieß, okay, aber dann hast du am Ende Konfirmation und dann bist du umgetauft. Und ich so, wow, Kommunion damals hat sich wirklich gelohnt. Habe ich auch Konfirmation. Wurde aber nicht so gefeiert.
Ach,
also.
Schade. Ich erinnere mich an meiner Konfirmation, habe ich Da kriegst du ja so Briefumschläge, wo dann so Geld drin ist. Und der erste Briefumschlag, den ich aufgemacht habe, war von einem Onkel, zu dem ich eigentlich auch, den kannte ich gar nicht so wirklich. Also zumindest nicht, seitdem ich bewusst denken konnte, also 3 Wochen vorher. Ich hatte den noch nie so wirklich auf dem Schirm. Der hatte aber anscheinend Patte. Und ich habe diesen ersten Umschlag aufgemacht und mir fiel ein 500-Mark-Schein entgegen.
What the fuck?
Und ich dachte, holy, Alter, das ist ja richtig geil.
Danke Gott.
Ab jetzt geht's richtig ab. Dann kamen nur noch 5er, 10er und 20er. Vielleicht mal ein Fuffi. Am Ende des Tages hatte ich, glaube ich, knapp über 1000 Mark und habe mir davon meine erste Flugreise gegönnt mit meiner Freundin zusammen nach Italien. Tatsächlich, mein erster Italienurlaub mit 15, weil die hatte da Familie, die haben wir da besucht. Und da habe ich meinen ersten Flug von bezahlt.
Ich hatte zur Kommunion auch so um die 1000 Mark und ich weiß noch...
Krass, mit 9 kriegst du einfach ja, 1000 Mark.
Aber warte, ich durfte ein bisschen was davon behalten und mir irgendwas kaufen.
Den Rest haben deine Eltern noch abgehauen.
Nein, den Rest haben meine Eltern angelegt. Und jetzt nochmal, ich war 9.
In was?
Für meinen Führerschein.
Geil. Und? Hast du davon auch wirklich was gehabt?
Ich habe hab dann davon den Führerschein gemacht, beziehungsweise brauchte dann noch ein bisschen mehr, weil ich so oft durch die Prüfungen gefallen bin und das sich dann geläppert hat. So.
Ich habe parallel in der Fahrschule gearbeitet, das hat durchaus geholfen. Ich saß immer bei den Theoriestunden, weil ich da im Büro gearbeitet habe und das Büro war im gleichen Raum wie die Theoriestunden und dann konnte ich einfach immer zuhören und dann hatte ich quasi bei allem nur das Minimum und auch nur das Minimum bezahlt, weil ich ja da gearbeitet habe. Und dann musste ich keinen extra Scheiß machen. Das war ganz gut.
Verstehe. Nee, ich habe dafür gekellnert.
Vetterinnenwirtschaft.
Ich bin aber sehr, sehr früh übrigens aus der Kirche ausgetreten, nämlich als ich meinen ersten regulären Job hatte. Ja. Wobei ich noch nicht mal sagen würde, ich bin überhaupt nicht gläubig. Ich bin keine Atheistin, ich bin Agnostikerin und bis vor kurzem dachte ich auch, die evangelische Kirche hat nicht ganz so viel Scheiße am Dampfen wie die katholischen Kirchen, weil sie sich ja schön immer so dahinter gestellt haben, außer vielleicht, dass Luther vielleicht irgendwie nicht der beste Mensch der Welt ist, sondern einfach nur ein Frauenfeind und Antisemit war auch.
Aber das ist auch spannend, weil ich, wenn ich mich daran erinnere, wie mir der mit 13, 14, wie man dann alt ist, wenn man zum Konfirmationsunterricht geht, der wurde überhaupt nicht in Frage gestellt.
Nein.
Das war ein super Dude. Da wurde uns erstmal erklärt, das ist hier der Gründervater von allem, woran wir glauben. Und das ist sowieso der beste Mensch der Welt. Wie lange das gedauert hat, bis ich gecheckt habe, was das für ein dreckiger Wichser war. Also wirklich, ich habe mich natürlich auch nicht so wahnsinnig doll für ihn interessiert. Aber auch in der Schule, auch im Religionsunterricht, niemals wurde das thematisiert. Der wurde mir immer verkauft als ein netter Onkel mit ein paar Nägeln in der Tasche und einem Hammer, der mal so ein paar Thesen an so eine Wand klopft.
Handwerklich war der auch richtig vorne mit dabei.
Wenn er mal ein Bild aufhängen muss, der Martin Luther, den hättest du mal anrufen können.
Und der hätte das an die Wand genagelt.
Und dann gab es doch immer so diese Analogie in meinem Kopf. Martin Luther, Martin Luther King, auch ein geiler Typ. Und dann das ist ja quasi, unter dem Namen kann nur Gutes passieren. Und dann irgendwann mal habe ich gesehen, oh, warte mal ganz kurz. Das ist aber auch ein schwieriger Charakter, der Typ.
Ja. Yeah.
Ja gut, naja, ich meine, wen interessiert es nicht? Aber ich finde interessant, was du sagst, weil ich finde auch der Unterschied zwischen Kirchenzugehörigkeit und Glauben, der kann ja extrem groß sein. Ich habe zum Beispiel schon in der Konfirmationsunterrichtszeit immer beim Glaubensbekenntnis bei bestimmten Parts einfach nicht mitgesprochen, weil ich das Quatsch fand. Wenn die angefangen haben, mir was vom Heiligen Geist zu erzählen, habe ich gesagt, nein, glaube ich nicht dran, halte ich für Quatsch. Also finde ich einfach wirklich bescheuert, dass da so eine komische Geisterinstanz da irgendwo rum, mir widerstrebt schon die Idee, dass irgendein alter weißer Mann da sitzt und mit so einem Rauschebart, von dem ich immer denke, der sieht eigentlich aus wie der Nikolaus und der entscheidet, was passiert, weil warum entscheidet der dann so viel Scheiße, fand ich immer schon schwierig, aber dieser Heilige Geist, den habe ich denen nicht abgekauft.
Ich habe das Glaubensbekenntnis dann, als ich kirchenkritischer wurde, so mit 16 oder so, habe ich, ich glaube an die Heilige Kirche oder so kommt ganz am Ende. Ich glaube,
Heilige Evangelische Kirche heißt es dann.
Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr mitgesprochen. Ich habe gedacht, nee, also jetzt, das ist so meine Form des Protests, während ich hier sonntags morgens aber sitzen muss.
Ja, ja ich weiß, ich hatte ganz bestimmte Stellen und da kam ich mir so rebellisch vor, wenn ich in der Kirche stand und wirklich einfach demonstrativ geschwiegen habe. Habe ich einfach nicht gemacht. Wollte ich nicht. Da war ich dagegen. Hat aber auch nie jemand interessiert, hat auch nie jemand nachgefragt. Ich hatte aber auch so einen ganz klassischen... So ein Pfarrer, wie man sich evangelische Pfarrer vorstellt, mit einer Klampfe, mit Birkenstockschuhen, mit so Flanellhemden und so einer.
So, du hast gerade Ned Flanders beschrieben.
Ja, Ned Flanders war ein bisschen, der hat immer.
Ist der Protestant?
Ja.
Ja, ne?
Ich glaube ja. Ist das eine protestantische Kirche in Springfield? Nee, das sind doch Katholiken.
Oder sind das diese
Evangelisten?
Nee, Evangelikalen oder so?
Du siehst, da hört es bei mir schon auf.
Die sind, glaube ich, nochmal so ein bisschen
rabiater. Ja in den USA ist es ja sowieso, da gibt es ja 1 Million verschiedene Kirchen, die sich trotzdem unter dem katholischen oder dem protestantischen Glauben irgendwie sammeln. Da gibt's dann, also ich, mit einem Grund, warum ich eben Konfirmation gemacht habe, war, weil man ein Jahr, nachdem man zur Konfirmation gegangen ist, mit der Konfirmandengruppe nach Amerika fahren durfte und durfte da 3 Wochen Urlaub machen. Und da wollte ich halt unbedingt dabei sein, war ich auch. Und da waren wir halt quasi so ein Kirchenaustausch. Und da waren wir natürlich auch immer in der Kirche, weil es war ja eine Kirchenveranstaltung. Und da erinnere ich mich dran, dass die wirklich 1000 verschiedene, das heißt dann hier, das ist einmal die Neuapostolische und dann ist es hier.
Nee, Neuapostolisch ist, glaube ich, sehr katholisch. Also ich weiß natürlich nicht, wie es in den Staaten ist, aber das ist eher nach, an den Katholiken.
Ja. Also es kann auch sein, dass ich total einen Quatsch erzähle. Ich weiß nur, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Kirchen gab, die immer irgendwie anders hießen, wenn man da hinkam. Und dass die immer diese Sunday School gemacht haben. Diese Vorab für die Kinder irgendwas. Und dann gab es danach immer so Barbecue und so. Das ist ja für die ein totales Event gewesen. Ich war immer froh, wenn ich aus dem Bumsladen wieder raus war. Und ich war immer froh, weil die evangelischen Gottesdienste immer nur halb so lang gingen wie die katholischen.
Die waren nicht ganz so dröge, nee. Und die hatten mehr Hits auch dabei.
Und man musste nicht knien. Das fand ich auch, man musste nicht knien. Da standen so Stühle, da hast du dich draufgesetzt, dann war gut.
Aber du hast keine Hostie bekommen. Du hast halt dieses Abendmahl, wobei das habe ich nur einmal mitgemacht, weil du ja vor diesem Konfirmationsding bekommst. Und das ist so für Leute, die wirklich nur in der christlichen Kirche waren, du kriegst bei den Protestanten nicht so eine Hostie. Aber dafür triffst du dich, weiß ich nicht, am ersten Freitag im Monat oder ich weiß es nicht genau mehr. Auf jeden Fall abends, das ist ein Abendgottesdienst und dann kriegen alle Wein und Brot. Dann geht das so rum und dann kriegst du das
Brot.
So.
Es gibt nämlich Brot, keine Hostie.
Nee, es gibt Brot und jeder darf an diesem Weinkelch trinken. Und das hat schon was Nettes. Also das fand ich auf jeden Fall zumindest vor der Konfirmation schön.
Wobei ich immer fand, wenn dann dieser Weinkrug rumging und man hat geguckt, wer vor allem da draus getrunken hat, fand ich schon manchmal schwierig.
Es war aber vor Corona.
Ja, aber trotzdem weiß
ich
ja nicht,
14,
wer da alles reinsabbert.
Ich habe es nicht so eng genommen.
Also ich war da wirklich, ich habe dann da teilweise in die reingeguckt und dachte, ich glaube, da möchte ich aber nicht aus dem gleichen Glas trinken.
Die evangelische Kirche hat auf jeden Fall schon so diesen hippiesken Schutz, so ein bisschen, dass man denkt, nö, da ist der Pfarrer oder die nette Pfarrerin mit der Klampfe und Frauen dürfen ja auch mitmachen und so.
Das ist so abgefahren, ne? Dabei ist das genau der gleiche Drecksverein wie die Katholiken, die verkaufen sich nur, weil sie haben ein besseres Marketing. Die haben zumindest in Deutschland irgendwie ein besseres Marketing. Alles ist so ein bisschen PC, man denkt immer so ein bisschen.
Ja, aber allein deswegen, weil es Frauen.
Weil Frauen dabei sein dürfen, weil die Typen verheiratet sein dürfen, deswegen hat man nicht so wahnsinnig viel Angst, dass sie sich an den Kindern vergehen. Plus es gibt diese ganze Messdiener-Geschichte nicht, also du hast nicht diese kleinen Jungs.
Oh, Messdienerin war ich aber auch mal.
Natürlich, du warst aber hier in jedem Verein mal mitgespielt.
Ich kann mit dem Land gehen.
Fußball, Handball, Eishockey habe ich alles mal gespielt, überall Torwart.
Ich durfte dann nicht mehr Messdienerin sein, ich habe das mit meiner Cousine zusammen gemacht.
Weil du den ganzen Wein gesoffen hast.
Nein, da war ich klein, da war ich 9 oder
und?
So. Weil ich während des Gottesdienstes, da hat ein Männerchor gesungen und der Pfarrer hat dann auch so dieses hohe Singsangsgebet und dann haben wir einen Lachanfall bekommen und konnten die ganze Zeit einfach nicht mehr aufhören zu lachen, den ganzen Gottesdienst hindurch.
Großartig.
Und dann war over.
Aber das findet man doch eigentlich immer ganz süß, wenn die Kinder sich nicht einkriegen. Ja gut, nicht bei den Katholiken, da ist halt ernst, da macht man keinen Quatsch. Weil ich kann sagen, bei der Taufe, meine Tochter wollte sich taufen lassen. Das hat sie selber, ich habe gesagt, wir lassen sie nicht taufen, wenn sie auf die Welt kommt. Ich möchte, dass sie das selbst entscheidet. Jetzt wächst sie natürlich auf mit einem Elternteil meiner Wenigkeit, die zu der Kirche gar keinen Bezug hat. Und ansonsten einer Familie auf der anderen Seite, die einen großen Bezug hat zu der Kirche. Und auch für mich einen total nachvollziehbaren. Und auch mit einem Grund, warum ich die Institution Kirche verstehe, warum sie für so viele Leute wichtig ist. Weil ich glaube, wenn die Gemeinde gut ist, mal unabhängig davon, ob der ganze Verein wirklich ein Drecksladen ist, aber wenn diese kleine Keimzelle, wenn es da gut ist und wenn die Leute da gut füreinander sind, dann ist das natürlich auch für viele Leute einfach auch echt ein schönes Auffangbecken, ne? Ein sozialer Melting Pot, da treffen Menschen irgendwie aufeinander, kümmern sich umeinander, gerade wenn es vielleicht, weiß ich nicht, wenn man lange Jahre verheiratet war und dann stirbt der Partner und dann ist man in der Kirchengemeinde und wird da aufgefangen und so. I get it. Und das erlebt sie natürlich auf der anderen Seite und wollte sich dementsprechend taufen lassen. Und da muss ich sagen, katholisch wollte sie sich auch taufen lassen, habe ich wirklich sehr viel Fäuste in der Tasche gemacht, aber ich kann mich halt nicht hinstellen und sagen, du darfst das mal selber entscheiden, aber du darfst dann nur das entscheiden, was ich auch gut finde. Und der Pfarrer, der das gemacht hat, Priester ist es ja dann, mit dem musste ich mich dann ja auch unterhalten und dem habe ich dann halt auch erklärt, dass das jetzt nicht so zwingend mein Verein ist und ich auch so bei bestimmten Dingen einfach auch nicht so gerne mitreden würde. Er meinte, nö, ist überhaupt kein Problem, kann ich machen, wie ich lustig bin. Und da, wenn diese Kinder dann getauft werden, dann kommt der Pfarrer ja irgendwann und macht so ein Kreuz auf die Stirn. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass man mit diesem Kreuz auf der Stirn das dritte Auge verschließt. Jetzt bin ich gar nicht so wahnsinnig spirituell veranlagt, aber dieser Satz ist in meinem Kopf stecken geblieben. Und nachdem der Pfarrer dieses Kreuz auf die Stirn meiner Tochter gemacht hat, habe ich das weggewischt.
Janine ist nämlich Wicker, das wissen viele nicht, aber im Herzen ist sie das.
Ey, in diesem Gottesdienst wirklich, weil ich sollte das, also ich habe dann gesagt, ich mache das nicht mit dem Kreuz, weil das ist nicht so meins und ich war aber die Letzte in der Reihe und ich habe dann einfach mit dem Finger über die Stirn gewischt, weil ich wollte, dass das Kreuz da wieder, das hat man nicht mal gesehen. Ich wollte, dass das Auge wieder aufgeht. Falls eins ist, wollte ich, dass es aufgeht. Aber ansonsten war der ganz cool. Wir durften uns die Musik aussuchen. Sie ist getauft worden zu Bruce Springsteen. Das hat sie sich, da war...
Born in the USA?
Ganz genau, natürlich. Das, was man halt so macht. Nicht ganz.
Aber das Erste, was mir von Springsteen einfällt.
Das ist wahrscheinlich das Einzige, was dir von Springsteen einfällt. Du Banause.
Sagen wir so, mir ist schon öfter klar gesagt worden, dass Springsteen der Boss ist und dass man den gut finden muss. Mir wurde auch schon ein paar Mal Gästeliste für ein Bruce Springsteen-Konzert angeboten.
Ich kann es nur empfehlen, wirklich.
Aber es war nichts, wofür ich bisher bereit war, mein Sofa alleine zu lassen.
Ja, das ist okay, das musst du ja auch nicht. Aber ich kann sagen, also wenn irgendjemandem, der das hört, jemals eine Karte für Springsteen angeboten wird, tut euch selbst den Gefallen und geht hin. Das ist wirklich, dieser Mann ist so unfassbar beeindruckend und diese musikalische Performance ist einfach so unfassbar beeindruckend. Und ich war da, ich habe den ein paar Mal gesehen, aber ich habe den vor allen Dingen einmal gesehen mit einem Kumpel und dessen Freundin, die beide, ich sag mal, deren Musik das jetzt gar nicht so zwingend ist. Und
die Hast du denen die Karten angeboten?
Ich habe gefragt, ob die mitkommen wollen und gesagt, oh, können wir nicht, weil die sind sehr musikinteressiert.
Aber die haben gesagt, kennen wir nicht?
Nee, kennen wir nicht im Sinne von, wir wissen natürlich, wer Springsteen ist, aber haben wir jetzt keinen großen Bezug zu. Und ich sagte, ja, macht ja nichts, wenn ihr Bock habt, kommt doch mit. Ja, komm mal mit. Und dann sind wir zusammen zum Konzert gegangen und die kannten einfach jedes Lied.
Weil ja, ich glaube auch, dass du jedes am Ende kennst,
natürlich
weil
kennst
das
du
im Radio
Lied,
auf den Ruf
weil der auch. Typ einfach eine Hitmaschine ist. Das ist nun mal einfach.
Aber hat der das nicht auch mit diesem Hey Little Girl, What Your Daddy Said und wo es um 16-Jährige geht und so?
Ja, Hey Little Girl is Your Daddy Home. Ja, man muss sich bei Springsteen immer in die Backstories von den Songs einlesen, weil Born in the USA klingt ja auch wie der krasse Patriotensong, ist aber ja die kritischste, unamerikanischste Amerika-Kritik, die man sich anhören kann. So. Und
aber das war auch nicht das Lied, was bei der Taufe lief.
Es lief auch nicht das. Da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht auch nicht zwingend ohne Kontext. Ist es vielleicht auch, muss man das vielleicht auch nicht machen. Nee, das war es auch nicht. Aber was ich sagen wollte, war, die Katholiken geben sich an verschiedenen Stellen mittlerweile, glaube ich, schon auch Mühe, so ein bisschen hipper zu werden. Also einfach auch ein bisschen mehr catchy, vielleicht mal den ein oder anderen Song. Vielleicht spielt auch da mal irgendein Priester Gitarre oder so. Weiß ich nicht. Die müssen sich Mühe geben, denen laufen die Mitglieder weg.
Ja, die müssten sich Mühe geben, aber es ist, glaube ich, selbst so in, weiß ich nicht, die haben ja, sagen wir, mit sehr viel blutiger Überzeugungsarbeit gibt es ja jetzt nun auch das Christentum in unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Und selbst in Gemeinden, wo den, das habe ich irgendwann mal gelesen in der Zeitung, wo wirklich niemand mehr diesen Job übernehmen will und man darüber nachdenken könnte, erlaubt man vielleicht, dass der Priester verheiratet ist? Oder nimmt man eine Frau? Nein, dann ist lieber over hier mit katholischer
Ach, bei den
Kirche.
Katholiken, ja. Als wir hören lieber auf.
Als dass wir das hier irgendwie so ein bisschen mehr öffnen.
Ich muss sagen, ich habe wirklich, natürlich diese großen Missbrauchsskandale und so, da taucht man dann immer wieder ein. Und ich habe dieses Jahr beim Fernsehpreis eine Laudatio gehalten auf eine Dokumentation über die katholische Kirche und den Umgang mit ihren homosexuellen MitarbeiterInnen. Und die habe ich mir dann vorher angeguckt. Und es ist jetzt so, man guckt das an und auf der einen Seite ist dieses, hat man nicht das Gefühl der großen Verwunderung, weil es überrascht einen nicht, weil man weiß irgendwo, was das für ein Scheißladen ist. Und gleichzeitig guckt man es an und ist jedes Mal, ich gucke das an und ich bin jedes Mal wieder aufs Neue, renne ich vor so eine Wand, weil ich denke, wie können denn Menschen mit Menschen so umgehen, wenn doch der Grundansatz der Club-Idee ist, hey, Zusammenhalt, Nächstenliebe, wir füreinander. Alle passen mal aufeinander auf und gemeinsam machen wir uns eine gute Zeit.
Also wir machen uns eine gute Zeit, wenn die Frau quasi den Kuchen fürs Gemeindefest gebacken hat.
Ja, ganz genau.
Und dann ist es ja auch nicht, Kuchenbacken ist ja auch nicht, als würde man gar nichts machen.
Nein.
Man ist ja schon Teil des Ganzen. Also
man wirkt an der Stelle, an der man halt auch was beizutragen hat.
Der Fairness halber muss man aber sagen, dass es auch in der evangelischen Kirche Missbrauchsfälle gab.
Aber hallo.
Ja.
Die sind, ich wollte gerade sagen, also ich meine, die haben, wie gesagt, dieses große Marketingproblem natürlich nicht, weil die immer irgendwie so ein bisschen liebevoller wirken. Und gleichzeitig glaube ich, das große Problem der Protestanten ist ja, was die Katholiken haben und die Protestanten nicht, ist, Katholiken gehen beichten, ne? Die machen Scheiße, gehen beichten, beten drei Vater Unser und zwei Ave Maria und danach können sie weiter raus und sind geläutert. Das können die Protestanten nicht.
Nee, aber ich glaube, da reicht es doch, wenn du einfach nur an Gott glaubst.
Nee, bei den Protestanten ist es so, du musst an Gott glauben, musst dich an alle Regeln halten, am Ende, wenn du tot bist, wirst du belohnt. Und bis dahin gibt es ja, deswegen gibt es ja diese protestantische Ethik, das ist so ein geflügeltes Wort für so sehr kleinkariertes Denken und sehr Haarspalterei und Goldwagen und solche Geschichten, weil die halt nicht die Möglichkeit haben, sich freizukaufen. Die müssen halt irgendwie alles, was sie tun, vor ihrer eigenen Moral als gut rechtfertigen. Und ich weiß
nicht. Oh, das würde ich hinkriegen.
Ich weiß nicht, ob das nicht anders noch schwieriger ist.
Ja, wobei weiß ich nicht genau. Gibt es nicht da auch irgendwie sowas? Was ist denn mit diesen Todsünden? Ist das da gibt es doch dann vielleicht kein Verzeihen mehr? Warum heißen die Todsünden?
Weil man dafür.
Unverzeihliche Sünden?
Ja, wahrscheinlich, weil die den Tod deiner Seele bedeuten.
Und das ist ja dann schon, weiß ich nicht, sowas wie Wollust. Ist dann schon irgendwie blöd, wenn du dich fortpflanzen
7,
willst?
Super Film.
Ja, nee. Megafilm.
Nee, nicht, wenn du dich fortpflanzen willst, ist nicht das Problem. Wenn du das machst, ohne dich fortzupflanzen. Also wenn du quasi.
Achso, du darfst so generell. Aber nur zur Fortpflanzung. So.
Ganz genau. Du darfst.
Besonders schwerwiegende Arten der Sünde.
Gier, Wollust, Völlerei.
Und was ist dann zum Beispiel so ein Butterbrett?
Neid.
Darf man
so ein Butterbrett? Der neueste Trend, ne? Das macht man jetzt, man spielt jetzt Butter auf Holz. Warum? Was soll das denn?
Für mich ganz klar Völlerei, wo du das gerade anstichst.
Und dann machen die das da drauf und dann gehen die mit dem Brot da durch. Also was ist denn los mit den Leuten?
Ich stell mir das schon lecker vor, aber ich finde, ich mag ja gerne Butter.
Aber das ist wie, wenn die so riesige so Wachstuchtischdecken drauflegen und dann werden einfach die Nachos mit der Salsa auf den Tisch gekippt. Das ist einfach ekelhaft. Also Entschuldigung, ich verstehe ja das Prinzip, dass man nicht gerne spült. Ich finde Spülen auch scheiße. Aber einfach alles auf den Tisch knallen und dann pumpen da alle mit ihren Fingern drin rum.
Warum dann eigentlich Brett? Das könntest du dann tatsächlich direkt auf den Tisch machen.
Butterbrett, ne? Wie widerlich. Vor allen Dingen, wenn du Pech hast, hast du vorher auf dem Brett irgendwie Knoblauch geschnitten. Und dann. Also Knoblauchbutter ist per se eigentlich eine leckere Sache.
Okay, genau, ja, kommen wir mal rein.
Vielleicht warst du, ja. Vielleicht hast du vorher auf dem Lachs. Vielleicht hast du vorher mal so ein schönes Lachsfilet durchgeschnitten. Und dann hast du so eine Butter, die so einen leicht fischigen Geschmack hat. Das ist doch widerlich. Wer macht das denn? Und dann hast du so ein Brett, das ist nur für Butter. Dieses Brett ist nur, damit ich meine Butter da drauf schmecken
kann. Ich hatte einen Ex-Freund, der hatte ein Tomatenmesser und er hatte wirklich.
Das hatten wir auch zu Hause.
Er war wirklich böse, wenn man das Tomatenmesser genommen hat und damit andere Dinge geschnitten hat.
Weil.
Oder mit dem. Die Tomate mit was anderem als diesem Tomatenmesser geschnitten hat.
Weil es gibt nur ganz bestimmte Messer, die durch Tomatenhaut durchgehen und die Tomate gut schneiden und die Haut auch
aber
ohne
ist
das
doch,
alles zermatscht.
Wenn ich die Tomate doch esse, dann ist mir doch egal, ob die Tomate so abgequetscht wurde eher.
Na gut, wir haben halt alle unsere Ticks, ne? Das ist, aber ich finde ehrlich gesagt, also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach aus dem Pott mit dem Messer Butter rausholt, das schmiert man auf dem Brot, dann kann man sich den ganzen Bums, den die da drauf machen, ja auch da drauf. Dann kannst du dir da Datteln draufschmeißen, Feigen, Honig, was du willst, Meersalz, Karamell, Erdnüsse, Elefanten, es ist mir scheißegal. Aber wieso um alles in der Welt müssen wir denn jetzt noch einen Arbeitsschritt dazwischen packen, nur damit irgendeine Fetischtante oder ein Fetischonkel bei TikTok irgendwie ihren Foodblog gefüttert bekommt? Das ist doch einfach bescheuert.
Vielleicht ist das der entscheidende Punkt.
Was? Dass
sie ihren Food oder eher... Oder ja. Wer auch immer.
Guck mal, wie schön das aussieht. Gott, mal halt ein Bild, aber lass doch die Lebensmittel in Frieden. Wie viel Butter alleine
verschwendet wird. Was wäre, wenn ich dir zum Geburtstag eine Butterpuppe mache? Ich habe ja noch so eine ausrangierte Babypuppe.
Ist das die Evolution des Mad-Eagles, die Butterpuppe? Früher haben wir, jetzt wo wir alle kein Fleisch mehr essen.
Ich habe überlegt, wo man noch so Butter drauf schmieren kann, dann würde es vielleicht noch ein bisschen was her. Oh, nee.
Ja, eine Butterpuppe, das klingt wirklich fantastisch. Das stelle ich mir richtig gut vor. Ich fand
die Butterbarbie
früher schon immer super eklig, manchmal auf Hochzeiten oder auf Kommunionen oder so. Dann gab's so eine Schale, da war Eiswasser drin und in dem Eiswasser schwammen aus Butter ausgestochene Blüten, die man dann da rausgeholt hat, um sich die aufs Brot zu schmieren. Hatte immer zur Folge, dass deine Butter wässrig war, weil da außen dann diese Wassertropfen drauf hingen und dann hast du immer so ein Weißbrot, was zur Hälfte Fett und zur Hälfte Fettwasser ist.
Aber das haben wir auch, ich habe ja mal eine ganze Zeit lang in einem Café gearbeitet und habe da das Frühstück gemacht. Und tatsächlich, wenn wir so den Morgen vorbereitet haben, dann haben wir immer mit so einem Riffelmesser die Butter in Scheiben abgeschnitten und die dann auch in so eine Tupperdose oder wahrscheinlich war es nicht original Tupper, aber in so eine Plastikdose mit Eiswasser gemacht. Und dann haben wir, wenn dann diese Frühstücksbestellungen reinkamen, konntest du das auf so Zetteln immer so schön ausfüllen. Dann war natürlich immer Butter dabei. Und dann haben wir die da rausgefischt und in so ein Schälchen gemacht und dann habe ich so eine Petersilie dazugelegt.
Verstehe ich. In der Gastro, verstehe ich, ist ein Arbeitsschritt, der später Zeit spart.
Aber dann hatten die also auch immer diese wässrige Butter.
Ein Butterbrett spart keine Zeit. Ein Butterbrett ist einfach nur Nonsens.
Nee, du hast gerade über Butter in Eiswasser gelästert, deswegen bin ich kurz reingekommen.
Ich sage nur, der Schritt, das zu machen, das spart Zeit. Das verstehe ich. Butterblumen in so einem Seerosenteich aus Fettaugen auf einer Hochzeit ist halt nach 2 Minuten unabhängig. Weißt du, wenn du in deinem Café diese Tupperdose aufmachst und da drin schwimmt diese Butter und es sieht so ein bisschen, geht so aus, aber die Butter ist frisch und ist alles in Ordnung, keine Salmonellen, fair enough. Dann kommt die in diese Schälchen, dann machst du da diesen Petersilie drauf und dann sieht das halt nett aus. Ja. Wenn ich aber auf der Hochzeit um 18.30 Uhr...
Bei süßen Frühstück habe ich auch mal eine Orangenschale dazu gelegt.
Das ist einfach so kreativ.
Wow, oder?
Wo du dich ausgelebt hast. Aber auf dieser Hochzeit, wenn ich um 20.30 Uhr denke, jetzt noch ein Bütterkin und dann dahin gehe, dann habe ich da diesen traurigen Topf, da schwimmen noch so 6 von diesen Blumen, Butterblumen drin rum, zwischen so 2 halb geschmolzenen Eiswürfeln und der Rest ist einfach nur noch so Fettaugen und Butterflocken. Das ist einfach ekelhaft. Es spart mir keine Zeit, es spart auch sonst niemandem eine Zeit. Es ist einfach wirklich, ist einfach unnötig. Ich halte es einfach für Quatsch. Ich finde es einfach richtig ätzend. Warum? Warum können die denn nicht einfach packen, weil sie
Butter herstellen? Wie machen die das beim Catering im Fernsehen mit der Butter? Ich überlege gerade.
Da ist ein Keramikschälchen und dann macht man die ganze Butter im Block da rein und da steckt ein Messer drin und dann kann sich jeder von der Butter das abmachen, was er will, schmiert die mit dem Messer auf den Teller, lässt das Messer da stecken, weil das ist nur für die Butter und dann kümmerst du dich um dein Brötchen selber.
Und dann steht jemand daneben und sagt, das ist das Buttermesser.
Ist jetzt vielleicht
nicht an die Tomaten gehen.
Ist jetzt vielleicht für eine Hochzeit nicht der sexyste Angang, da kann man sich vielleicht noch was überlegen, aber das ist ja nun wirklich nicht schön.
Sind wir jetzt von Butter auf Gott oder
hört
von Gott
auf Butter, mit Butter gekommen? Butter umzuspielen. Es ist wirklich, es ist ein Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich sehr bewegt, wie du merkst. Butterbretter machen mich fertig.
Ah, Völlerei, Butterbretter.
Ja, Völlerei. Warte mal. Und dann, was gab es noch bei 7, die Todsünden? Neid, Rachsucht, Faulheit.
Trägheit hieß das dann.
Ja, ja.
Hochmut, Geiz, Wollust, Begehren ist 1. Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit.
Zorn, genau.
Aber können Leute was dafür, wenn sie neidisch sind? So ist das was du kontrollieren kannst? Weil da steht noch im Eifersucht Missgunst. Und wenn jetzt jemand irgendwie was Geiles hat, dann bin ich schon ein bisschen eifersüchtig.
Ja.
Ich weiß halt auch, dass ich es dann bin, aber es ist schon, wo ich mir denke.
Ich überlege gerade
auch gerne.
Ich überlege gerade, wie das in dem Film, wer in dem Film dafür drangekriegt worden ist, dass er neidisch war. Weil ich finde, daran kann man es immer ganz gut ablesen. Also der Typ mit der Völlerei, der ist ja dann quasi gemästet worden, bis er geplatzt ist.
Ja, dem wurde noch in den Bauch getreten. Und dann ist der Magen gerissen. Der musste essen.
Ja, und dann ist er quasi innerlich geplatzt. Der ist. Blah. Und dann gab es den. Dann gab es die Frau, die so ganz schlimm mit Waffen vergewaltigt wurde. Ich gehe nicht näher drauf ein.
Das war Wollust?
Das war die Wollust, genau, weil die wohl einfach, die hatte einfach Sex mit verschiedenen Menschen, die dumme Schlampe.
Nee, war die nicht eine Sexarbeiterin und im Grunde genommen wurde so, der Typ wurde gezwungen, sich so ein, ja quasi so eine Art Prothese auf den Penis zu
setzen,
wo ein Messer
war. Ja, genau. Aber dann war, sind da nicht beide bestraft worden? Er auch?
Naja, aber er durfte weiterleben.
Ach stimmt, er durfte weiterleben.
Er wurde dann auch noch vernommen und sitzt da so als wie so ein Häufchen Elend.
Stimmt.
Hysterisch in der
Komisch,
Ecke.
Komisch, hätte das gedacht. Stimmt, das war das. Und dann gab's, ich weiß nicht mehr, wer derjenige war, der da neidisch war. Da gab's die eine Frau, die dann entstellt wurde, weil sie so sehr besessen von ihrem Äußeren war. Das war dann, glaube ich, Hochmut, genau. Aber Neid weiß ich nicht mehr. Weil ich finde es auch ganz schwer. Also ich meine.
Was war denn Faulheit? Was war mit diesem Dealer, der da im Bett lag mit den Wunderbäumen drumherum?
Oh, das war auch ganz schlimm. Der wurde doch, glaube ich, der wurde doch zu Tode gefixt. Also der hat doch überdosen.
Ich weiß nicht mehr, was mit dem war, aber der war so.
War das nicht Faulheit? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich komme nicht mehr. Ich muss den Film nochmal gucken. Der ist aber auch so gruselig. Aber der ist richtig gut. Richtig gut, aber auch richtig gruselig. Ist auch kein Weihnachtsfilm. Ich habe übrigens die letzten 3 Tage so viel Weihnachtsfilme geguckt. Diese ganzen schlechten Weihnachtsfilme, wo einem Kotze übel wird. Aber ich habe sie alle geguckt. Also wirklich so, dieses Netflix hat mal wieder die ein und dieselbe Geschichte von irgendeinem kleinen Dörfchen, irgendeine Frau aus der Großstadt, die den Glauben an Weihnachten verloren hat, kommt aus irgendeinem Grund in irgendein kleines Dörfchen,
das
auch noch Christmas Creed oder sowas heißt, natürlich wie Creek, wie soll es auch anders heißen, Creed vor allen Dingen, und hoch auf einmal entdeckt sie, und dann findet sie ihre Jugendliebe wieder und mein Gott, das Leben ist schön. Alles löst sich auf, alle Probleme zerfallen im Wohlgefallen. Davon habe ich ganz viele geguckt. Und ich kann sagen, Seven gehört, glaube ich, nicht zu den Christmas-Filmen. Warum ist eigentlich Stirb langsam dieser absurde Weihnachtsfilm-Hit? Nur weil der an Weihnachten spielt?
Ich habe das noch nie geguckt. Wir durften früher Heiligabend, durften wir kein Fernsehen gucken.
Danach. Oh, wirklich nicht?
Nein, das durften wir nicht. Wir mussten unser Playmobil aufbauen, was wir geschenkt bekommen haben.
Hm. Auch nicht vorher. Wir durften früher, wenn das Christkind bei uns zu Hause den Baum geschmückt und alles gemacht hat, beziehungsweise mein Vater die Carrera-Bahn für meinen Bruder aufgebaut hat und die lustigsten und schönsten 5 Stunden seines Jahres hatte, weil er mit dem Ding spielen durfte, bevor irgendjemand anders damit gespielt hat, durften wir das letzte Einhorn gucken bei unseren Nachbarn, mit denen wir dann auch danach zusammen Weihnachten gefeiert haben. Und weil das letzte Einhorn zwar lang, aber nicht lang genug war, durften wir meistens oder mussten wir danach dann irgendwie noch so 3 Haselnüsse für Aschenbrödel oder wie der Scheiß heißt?
Mussten. Nee, tatsächlich in dem alten Haus, in dem wir gewohnt haben, bis ich 14 war, da war das Wohnzimmer so ein Raum zum Zumachen und da, wo der Weihnachtsbaum war, da war auch der Fernseher. Und es war tatsächlich bei uns so, dass mein Vater das alles geschmückt hat und die Geschenke darunter gestellt hat und es dann wirklich war, nee, hoppla, nach der Christmette, das Christkind war da und dann konntest du da rein. Und den ganzen Tag über war dieser Raum aber
tabu
zu. Und dann später, als ich 14 dann war, sind wir umgezogen in ein neues Haus und da konntest du halt von der Küche einfach durch so eine Glastür ins Wohnzimmer gucken. Das heißt, diese Geschichte mit dem Christkind war over. Also nicht, dass ich noch dran geglaubt hätte mit 14, aber ich war nicht sicher. Nein. Und das fand ich auch richtig kacke, dieses, nee, wir schmücken jetzt alle zusammen den Weihnachtsbaum. Ich gedacht, nee, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dann möchte ich bitte überrascht werden. Auch ich möchte da jetzt nicht, also ist auch nicht so, als ob der nicht jedes Jahr gleich ausgesehen hätte, weil wir nur mal den Weihnachtsschmuck hatten, den wir hatten, aber das fand ich doof.
Das verstehe ich. Ich habe, glaube ich, die Leute, die...
Gesellschaftsspiele haben wir auch immer gemacht nach Weihnachten.
Ja, ist auch richtig gut. Das ist einfach auch was richtig Gutes an Weihnachten, Gesellschaftsspiele. Ich habe einmal tatsächlich so ein klassisches Würstchen- und Kartoffelsalat-Weihnachten gehabt und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also nicht bei meiner Familie, weil ich fand auch immer so dieses ganze Brimborium drumherum und dann dieses Essen und dieses Sitzen und so. Ich mochte das irgendwie immer sehr gerne. Und ich habe, das war der einzige Grund, warum ich diese Menschen, die in die Kirche gegangen sind, habe ich so ein bisschen beneidet um das Event des Tages, ohne zu wissen, was da in der Kirche passiert ist. Und nachdem ich einmal in der Christmette war, wusste ich, dass ich da nie wieder hin möchte, weil es einfach viel zu lange und viel zu sakral
für mein Gefühl. Aber mich in meinen ersten Hauptrollen und letzten Hauptrollen verpasst.
Das ist natürlich traurig. Also selbst wenn ich in die Kirche gegangen wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis nach Wassenberg gefahren wären, um da in die Kirche zu gehen, die ist nicht so wahnsinnig groß. Aber wer weiß. Aber innerhalb der Gemeinden hätte sich wahrscheinlich längst rumgesprochen, was du für ein wahnsinniger Upcoming-Star am Maria-Himmel. Gut, das ist natürlich auch prädestiniert, ne? Klein, süß und diese langen, vielen, dunklen Haare, das ist natürlich auch, nee, das haben wir auch nicht gemacht. Christ-Dingsbums-Spiele hier, wie heißt das? Krippenspiele. Auch nicht.
Doch, bis heute Pflicht der Konfirmanden. Irgendwann hatte ich noch mal Bock, vor vier, fünf Jahren.
In die Kirche zu gehen?
Ja, Weihnachten.
Ach so.
Bin ich mit einem meiner jüngeren Geschwister gegangen, die eh hin wollten. Und dann dachte ich, ja komm, dann komme ich mit.
Ich wollte halt dann nach der Kirche im Schnee nach Hause. Aber es ist halt kein Schnee. Und dann ist für mich auch Kirche irgendwie doof. Ich finde immer so, ich weiß auch nicht, warum.
Ja, das ist aber auch, um von unserem Wohnhaus zur Kirche zu kommen, das ist nicht weit, musst du quasi ein Stück durch den Wald gehen.
Immer durch den Schnee.
Nee, und das ist dann das Schöne. Und dann gehst du halt irgendwie so im Dunkeln durch den Wald und dann musst du wohl noch am Friedhof vorbei, der auch im Wald liegt. Da ist alles so schön beleuchtet, ja, in Rot.
Das ist schon schön. Ich verstehe das schon. Das ist auch schon schön. Plus ich stelle mir so vor, wenn man vielleicht keine Familie hat oder man hat irgendwie, man feiert an Heiligabend zumindest nicht mit seiner Familie, weil, weiß nicht, die Kinder sind aus dem Haus. Vielleicht ist der Partner, die Partnerin irgendwie nicht mehr da oder man lebt getrennt oder so. Dass das einfach auch als Event an diesem Tag, glaube ich, auch was total Schönes, Tröstliches irgendwie hat.
Ich glaube aber zum Beispiel, meine Mutter hört sich auch einfach gerne Predigten an.
Oh Gott, ja, okay,
als sie jetzt letztens im Krankenhaus lag. Und ist
hat
dir
die Bibel-TV angemacht?
Nee, nicht Bibel-TV, sondern ein Radiosender, der lief dann irgendwie noch und dann hat sie, nee, da habe ich mir eben eine Predigt angehört. Dann meinte ich so, du setzt dich jetzt hier hin und hörst Predigten. Ja, das war von dem und das finde ich immer ganz gut. Also es gibt dann auch so Highlights.
Alles, ne? Ja, also, ich glaube auch. Also ich muss sagen, ich fand die Predigt in der Kirche immer mit Abstand das Schlimmste. Und ich weiß, dass wir das unserem Pfarrer auch mal gesagt haben, dass wir die Predigt immer so doof finden und dann mussten wir die Predigt halten. Das fand ich ganz cool. Dann durfte ich auf diese Kanzel, dann habe ich da ein bisschen gequatscht, das hat mir gepasst. Das fand ich gut. Aber nächste Woche war er halt wieder dran. Und ich weiß auch, dass wir immer in die Kirche mussten, wenn wir zur Konfirmation gehen wollten. Und wenn wir nicht konnten, dann mussten wir wirklich eine wirklich wahnsinnig gute Erklärung haben.
Vielleicht wäre das aber noch ein Business für mich, also falls hier PfarrerInnen Predigten zuhören.
Das wäre was. Mal so eine lustige, wenn Sie mal eine Predigt-Idee haben, aber Sie merken so, die Leute schnarchen Ihnen immer weg, kann man die der Mariella schicken zum Punchen? Das ist, wenn man quasi einen Text nimmt, der ist noch nicht ganz so unterhaltsam und man versucht, den Inhalt zu erhalten und haut aber dann hier und da mal ein paar gute Gags rein. Das ist quasi mit ein Teil des Berufs meiner Freundin und Kollegin Mariella Trippke. Das heißt, wenn Sie, lieber Pfarrer, liebe Pfarrerin, an Weihnachten mal richtig einen raushauen wollen, melden Sie sich doch und lassen Sie sich von Mariella die Christmette punchen.
Fände ich das ist ja ganz gut. Geil, ich finde das auch ganz gut.
Featured, das wird dann auch so angekündigt. Featured by
the one and only Maria.
Ja, schon früh übte sich, mit der Muttermilch eingesogen.
Ich habe tatsächlich, auch das hat meine Mutter mir erzählt, dass ich als Kind, ich hatte so ein Hochbett und dann habe ich ihr immer erzählt, dass nachts niemand Geringeres als die Mutter Gottes persönlich bei mir war und wir uns unterhalten haben. Ich weiß aber nicht mehr, ich erinnere mich nicht daran, ihr das erzählt zu haben. Sprich, ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe, ob ich bewusst gelogen habe oder
ob sie dir vielleicht erschienen ist. Man weiß es nicht.
Oder ich das geträumt habe.
Vielleicht hat die, nachdem du das dritte Mal die Maria gespielt hast, hat sie sich gedacht, okay, sorry, da muss ich jetzt mal vorbeigehen. Da scheint ja was dran zu sein.
Nee, das letzte Mal habe ich als Konfirmanden gespielt. Deswegen, da hatte ich keine
Maria. 13? Wirklich? Alle anderen sind so 5 und du bist aber schon so 1,90 Meter.
Ja, aber weil das, wann war ich denn jemals 1,90 Meter?
Aber um dich rum nur so kleine Kinder.
Aber bei uns ist das so, dass die Konfirmanden das machen in der Christmette. Die müssen das wird dann völlig neu jedes Jahr inszeniert, also nie dasselbe, immer anders.
Natürlich nicht. Da kommt nämlich, weißt du, Predigt jedes Mal zum Schnarchen, aber da wird auf einmal improvisiert.
Special Effects.
Nee.
Rauch. Gott, Prinz William als einer der heiligen drei Könige, Überraschungsgast.
Ein kleines Cameo. Thomas Gottschalk kommt als Rauschegoldengel vom Himmel, tatscht nochmal irgendwem liebelig aufs Knie. Jesuskind. Na, kleine süße Maus. Ja, nee, das kann ich mir gut vorstellen. Man könnte das, ich meine, die RTL hat doch die Passion letztes Jahr gemacht. Wie wäre denn jetzt mal ein Krippenspiel? Also das wäre jetzt wirklich mal bei Alexander Klavs, der quasi als er selbst, als Jesus in der Krippe liegt und dann die ganze Zeit nur so Kinderlieder vor sich hin brummelt.
Die Passion. So hat's begonnen.
Wie alles begann. So mal. In einem Land vor unserer Zeit. Das war auch ein Weihnachtsfilm, den wir geguckt haben. Ich fand das Event immer irgendwie ganz cool, wenn ich so an Heiligabends unterwegs war oder noch mal draußen und es wird ja dann auch schon um 13.30 Uhr gefühlt dunkel. Ich mochte immer den Moment, wenn die Glocken anfangen zu läuten. Das finde ich eigentlich immer total schön. Ich habe keinen Bezug zur Kirche. Und es ist auch für mich wirklich einfach auch kein Ort. Und ich würde nicht sagen, dass ich nicht glaube, aber ich glaube nicht an die Dinge, an viele Dinge, nicht an die da gepredigt werden. Aber das mag ich. Das mag ich so gerne an Weihnachten, wenn die Glocken läuten. Und ich dann vorbeilaufen kann in meine Wohnung und nicht mich auf so eine kalte Kirchenbank setzen muss.
Die könnten die auch muggeliger machen, ne?
Es könnte so viel netter sein. Man könnte Kirchen einfach auch so viel netter gestalten. Ein bisschen wärmer da drin vielleicht auch. Ich meine, die sind natürlich auch immer riesig und die zu heizen ist natürlich richtig teuer. Und der Kirche fehlt ja Geld, wissen wir ja alle. Nicht umsonst geht am Ende der Klingelbeutel immer rum. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer Kleingeld dabei gehabt und der hat irgendwann so eine Technik entwickelt, das Kleingeld reinfallen zu lassen und gleichzeitig einen Schein rauszuziehen.
Ob der in den Himmel kommt, da bin ich nicht so sicher.
Ja, da geht's bei mir ja schon los. Nee, also ich meine, man könnte da natürlich viel machen. Ich finde, man könnte grundsätzlich erstmal so ein bisschen an den Regeln drehen. Und zwar vor allen Dingen für die Menschen, die von dem Verein bezahlt werden.
Ich habe gerade, wie bei der Sparkassenwerbung, das so im Kopf, dass du so irgendwie sagst, Gleichberechtigung unter allen Christinnen, auch die Frauen. Und dann, weiß ich nicht, Missbrauchsfälle aufarbeiten, also so ganz wichtige Punkte. Und dann sagt jemand, ja, oder gemütlichere Sessel. Und also ja, das ist es.
Das machen wir. Wir
machen die gemütlichen Sessel, Leute.
Ja, Leute. Und zum Rausgehen kriegt ihr dann Vanillekipferl. Ja, und ich glaube, es würde sogar wahrscheinlich funktionieren. Ich finde halt, ich mag die Idee davon, etwas, das ich nicht, also etwas hörig sein zu müssen und etwas anzubeten, dessen wenn ich mal davon ausgehe, dass das stimmt und dass das alles so ein bisschen den, also dass da oben jemand sitzt und der bestimmt, wie es passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, passieren so viele Sachen, mit denen ich nicht okay bin, dass ich für eine Anbetung schon mal nicht am Start wäre. Also da diese Frage von, wo hört die Eigenverantwortung, also eigentlich geht die Eigenverantwortung bis ganz zum Schluss. Gleichzeitig ist aber der Dank für all das, was man schafft, ist nicht an einen selbst, sondern ist an irgendjemand anders, der einem das irgendwo ermöglicht, den man natürlich nie trifft, außer man ist irgendwann tot. Diese ganze Idee, der ganze Aufbau ist für mich sowas von dermaßen nicht schlüssig und basiert auf so einer Ehrfurcht, auf so einer falschen Ehrfurcht, die ich irgendwie verkehrt finde.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Sehe ich ganz ähnlich, weil wie willst du einfach Sachen erklären? Vom Holocaust bis zu Krebserkrankungen bei Kindern und dann sagen, es Gottes Wille. Okay, nein, besser nicht. Ich beneide aber gläubige Menschen tatsächlich ein bisschen darum, weil ich glaube, dass es vieles halt auch einfacher macht.
Ja, das glaube ich auch. Da bin ich ganz bei.
Also wenn du halt sagst, okay, ich kann es sowieso nicht, ich bin hier einfach nur, ich kann mein Bestes geben und nach den Regeln leben, aber mehr kann ich nicht machen, dann hast du halt immer irgendwie so eine Struktur, nach der du dich richten kannst.
Ja, und auch ein Trost, ne? Du findest immer einen Trost und du kannst halt an ganz vielen Stellen auch einfach Verantwortung abgeben. Sieht man ja bei den hohen Tieren aus dem Schuppen, die schaffen es ja in dem Moment, wo sie richtig Scheiße bauen, Verantwortung auch einfach abzugeben.
Gottes Wille.
Aber, und da ist genau der Punkt, da also Menschen aus der Eigenverantwortung zu entlassen und gleichzeitig in so eine Hörigkeit zu bringen, da bin ich irgendwie raus. Und trotzdem, also ich meine, da gibt's dann, ich kann mich dran erinnern, ich hatte in meiner Ausbildung hatte ich zwei Kommilitonen, die gehörten auch einer Kirche an, bei der die auch eine Gemeinde, in die die eingebunden waren, die haben auch unglaublich viel so Musikalisches gemacht und deren Gottesdienste waren tatsächlich auch eher so amerikanische Events, so gospelmäßig. Da wurde getanzt und gesungen und Halleluja geschrien und so. Also ich habe schon verstanden, was daran irgendwie catchy ist. Die mussten jeden Monat ein Zehnt von dem, was sie haben, an die Kirche abgeben.
Aber das musst du ja zum Beispiel auch bei der Waldorfschule, wenn du da deine Kinder hast.
Musst du da auch?
Da wird nach dem Prozent, ich glaube, was du als Eltern verdienst, prozentual musst du dich irgendwie beteiligen, so ist das.
Also interessant.
Nicht das nachgelesen, nicht recherchiert, aber es ist ähnlich, dieses Konzept.
Das habe ich noch nie gehört, das kann gut sein. Ich fand es einfach so, das waren so, also wir waren alle recht junge Leute und wir haben alle wirklich wenig Geld, ganz wenig Geld gehabt. Und die haben sich echt mit sau viel Zeit zusätzlich zu der Zeit, die sie einfach in ihr Leben da investieren mussten, in diese Kirche engagiert. Und haben trotzdem einfach völlig blind jeden Monat dieses Geld abgegeben. Und das finde ich, so, das finde ich echt wirklich, also ich finde das kriminell. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn das nicht auf einem freien Willen basiert, sondern wenn du zu uns dazugehören willst, wenn der liebe Gott dich lieb haben soll, dann musst du dafür bezahlen. Das finde ich nicht okay.
Aber so hat die katholische Kirche das ja zumindest immer gemacht, also diese Ablasszahlungen und sowas. Ja,
da kannst du dich dann freikaufen.
Du musst sie dir leisten können.
Du musst dir halt leisten können, ein Arschloch zu sein. Prinzip finde ich auch scheiße. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt wie jegliche Machtstruktur außerhalb der Kirche. Wenn du nur einflussreich, mächtig und reich genug bist, kannst du dir jede Scheiße erlauben, weil du dich rauskaufen kannst. Und das in einem wirtschaftlichen System, okay, I get it, finde ich scheiße, aber verstehe, wo das herkommt im Kapitalismus. Aber in der Kirche, also eigentlich so ein Ort, der doch eigentlich heilig und heile und sicher und irgendwas sein soll, das kann doch nicht sein. Dass die gleichen Scheißsysteme Mensch da genauso greifen, obwohl doch da der liebe Gott aufpasst und einen auf den Finger haut, wenn es nicht klappt.
Oh, aber du weißt, Gottes Wege sind unergründlich.
Ja, die sind auf jeden Fall, das ist auch wieder wahr. Und ob ich auch wandelte im finsteren Tal, war. Kennst du deinen Taufspruch noch?
Nee, ich kenne meinen Konfirmationsspruch.
Sag mal.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln. Wird nicht mangeln, irgendwie sowas.
Mir wird an nichts mangeln, den kenne ich auch. Ich kenne meinen nicht mehr. Das war's schon? Nur die zwei Zeilen?
Ich glaube.
Naja, aber dann bist du ja fein raus. Dann geht's ja gut für immer. Setz dich doch mal auf die Couch, leg mal die Beine hoch, warte mal 4 Wochen, schau mal, was passiert. Mal gucken wir mal, wie gut der Herr dein Hirte ist. Das meine ich schon, du bist das Schaf, heißt es. Das heißt einfach, wenn der Hirte ist, bist du das scheiß Schaf. Was soll das
denn? Ja gut, aber wenn er immer dafür sorgt, dass genug Futter da ist und ich einen warmen Stall habe.
Nochmal, setz dich 4 Wochen
auf die Couch. Ja eben, das passiert ja nicht.
Lass mal gucken, was passiert.
Ja. Ich glaube, wir durften so zwischen 4 oder 5, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Mein Lieblingsglaube ist ja, seitdem ich vor 2 Jahren in dem Musical war, auf jeden Fall das Mormonentum, muss ich ja sagen. Also wer noch nicht The Book of Mormons gesehen hat, kann sich gerne mal mit mir 3 Stunden zusammensetzen. Ich kann es einmal komplett vorsingen und nacherzählen. Das habe ich wirklich, da wird die Geschichte des Mormonentums in einem Musical erzählt. Es ist wirklich bumslustig und das Bumslustigste daran ist, dass sie sich einfach an die Fakten halten. Und dass die Fakten im Aufbau dieses Glaubens sowas von dermaßen absurd sind, dass dir einfach nichts mehr dazu einfällt. Deren Idee ist, es gibt nicht 2 Bücher Mose, es gibt 3. Und die dritten Bücher von Moses, die sind auf Goldplatten geschrieben und die hat irgendein Typ in Amerika bei sich im Garten verbuddelt. Der hat die bekommen, Joseph Smith hieß der, und der hat diese Platten bekommen und dann hat der liebe Gott gesagt, die Platten sind von mir, die darfst du aber keinem zeigen, du darfst sie aber abschreiben und die Abschrift darfst du jedem geben. Und die Leute, die dann glauben, dass das wirklich von mir kommt, das sind die wahren Gläubigen. Und so haben die sich quasi gefunden, diese goldenen Platten, die halt irgendwo im Garten verschrubbelt waren. Und das war auch ein Glaube, der war auch lange sehr rassistisch. Also schwarze Menschen waren vor Gott nicht gleich und durften vor Gott nicht in diese Kirche. Bis 1978, weil da war anscheinend Mitgliederschwund. Und dann hat der liebe Gott sich kurz umentschieden, hat seinen Vorsitzenden angerufen und hat gesagt, hier übrigens, also schwarze Menschen dürfen jetzt doch mitspielen. Und seitdem dürfen auch schwarze Menschen Mormonen sein. Tut's euch mal an, wenn es irgendwo spielt, guckt euch, es ist einfach fucking hilarious. Ich habe mich eingenässt vor Lachen, mehrfach, fast, nicht ganz, Gott sei Dank, ich habe es gerade noch bei mir behalten können. Es ist so herrlich, es ist so, so herrlich.
Ich finde es auch noch, es ist kein schlechter Gedanke und durchaus eine Überlegung, wie die Zukunft laufen könnte, wenn man seine eigene Sekte gründet.
Du wärst auch definitiv eine Sektenführerin.
Ich glaube, ich würde das auch Mariah ganz gerne machen.
Und ab 1. Dezember müssen alle All I Want for Christmas singen. Und den Rest des Jahres
Upside und mir prozentual von ihrem Verdienst abgeben. Und ich lasse natürlich nur reiche Menschen mitmachen, damit sich das auch für mich lohnt.
Natürlich.
Aber vielleicht fange ich mal an, Prenzlauer Berg irgendwie so hier. Ich habe Gott gesehen.
Nee, das nicht. Ich glaube, mit Gott kommst du da nicht weiter.
Doch, ich muss das nochmal überdenken. Ich werde das Konzept mitteilen. Und ich finde übrigens, wir könnten nächste Woche nochmal über Gott sprechen oder über die Bibel und das Krippenspiel und das, vielleicht darfst du die Maria sein.
Wir könnten über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, hören uns die mal an und schauen mal, wie realistisch die ist.
Faktencheck
Weihnachtsgeschichte, Leute. Das machen wir nächste Woche. Das wird ein Riesenspaß. Da zeigen wir dem Gott mal, was eine Hake ist. Hier mit seiner Jungfrauengeburt und dem ganzen Quatsch. Nee, finde ich gut. Machen wir.
Okay.
Nächste Woche Weihnachtsgeschichte. Cool. Dann habt ihr ja alle was, worauf ihr euch freuen könnt. In eurem Adventskalender-Podcast-Wochentürchen.
In diesem Sinne, geht hin in Frieden.
Ja, der Herr ist euer Hirte. Euch wird's an nichts mangeln. Zumindest, wenn ihr Mariella Trippke heißt. Ja, Mariah, ciao.
Ciao.
Das war Keine zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.